Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Die pauschale Reisewarnung endet am 30. September, also die für rund 160 Länder außerhalb der EU und des Schengen-Raums. Super Zeitpunkt für uns alle, pünktlich zum Herbsturlaub. Vielleicht wird's dann doch was mit der Fernreise. Oder auch nicht. Theresa Nehm hat sich den Überblick verschafft, was möglich ist momentan.
Also Fernreise könnte möglich werden, ja, weil eben die Reisewarnung aufgehoben wird. Aber es gibt ein paar Kniffe dabei, weil jedes Land hat so seine eigenen Regeln. Und was da wirklich möglich ist, da muss man sich ganz schön doll informieren und das ist ein bisschen kompliziert.
Das ist Thema hier im Update-Podcast am Donnerstag. Außerdem sprechen wir übers Brushing, also wenn Online-Händler ihre Platzierung bei Amazon oder bei eBay aufpimpen, indem sie uns einfach Pakete mit irgendeinem Kram drin schicken. Kostenlos tun sie das. Was die Händler davon haben, das hört ihr hier bei uns im Podcast. Und ein Schwerpunkt in diesem Update ist der Umgang der Bundeswehr mit Homosexualität. Die Studie, die die Zeit von 1955 bis zur Jahrtausendwende betrachtet hat, in der es um Fälle von Soldaten und Soldatinnen geht, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert wurden. Was in der Studie drin steht und wie die Bundeswehr damit heute umgeht, das hört ihr hier bei uns und wir sprechen mit einem schwulen Leutnant.
Es war so, dass ich mir sozusagen zukünftig ein Bad mit einem anderen Soldaten teilen musste und zu dem ist er wohl gegangen und hat gesagt, er hätte zwei schlechte Nachrichten für ihn. Er kriegt einen Stubennachbarn und schwul ist er auch noch.
Das alles und noch ein paar mehr Themen hier im Podcast zum Update am 17. September 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Die Pandemie, die verhagelt weiterhin die Urlaubspläne vieler, vieler Menschen und es wird nicht besser. Das Auswärtige Amt hat gestern für Wien und Amsterdam eine Reisewarnung unter anderem ausgesprochen. Beliebte Urlaubsziele natürlich, die vielleicht der ein oder die andere für den Herbsturlaub eingeplant hatte. Andererseits wird die generelle globale Reisewarnung Ende des Monats aufgehoben. Was ihr bei der Reiseplanung für euren Herbsturlaub beachten solltet, die Infos hat Theresa Nehm aus dem Update-Team zusammengetragen. Theresa, es gab jetzt erstmal wieder mehr Reisewarnungen. Wird weiterhin über die Wocheninzidenz, wie es ja immer heißt, entschieden, ob für eine Region oder eine Stadt eine Reisewarnung ausgesprochen wird?
Genau, also zunächst wird geschaut, wo sich Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen wie entwickelt haben und dann genau das, was du da sagst, also kommt es in der Stadt, Region oder im Land dazu, dass es mehr als 50 Neuinfektionen in diesem Zeitraum pro 100.000 Einwohner gab, dann gilt das Gebiet als Risikogebiet und das Auswärtige Amt kann dann eine Reisewarnung aussprechen.
Jetzt gab es im Laufe der Woche immer mehr Reisewarnungen für Städte innerhalb der EU, für Den Haag, für Rotterdam, für Amsterdam, Wien, Prag. Wo in der EU wird der Herbsturlaub dieses Jahr vielleicht etwas komplizierter, so mit Test und Quarantäne und so?
Ja, genau. Also Teile von Frankreich sind Risikogebiet, Teile von Spanien, von Belgien, Kroatien, Bulgarien, Rumänien, Ungarn und der Schweiz, auch wenn die jetzt nicht zur EU dazu zählt. Auch da könnte es schwierig werden und wie du ja schon gesagt hast, Niederlande, Tschechien und Österreich. Wir dürfen aber als deutsche Staatsbürger in diese Länder prinzipiell einreisen. Das ist nicht das Problem. Man sollte sich vorher aber informieren, welche Bedingungen die einzelnen Länder stellen. Also bei Flugreisen nach Spanien muss man vorher ein Formular ausfüllen, bevor man einreisen darf. Die Franzosen und auch die Spanier kontrollieren ihre Grenzen. Ja, und zum Beispiel, die Spanier halten sich dann frei, Einreisende abzuweisen, wenn die Fieber haben an der Grenze. Für Italien gibt es bislang keine Reisewarnung, aber auch da, wer nach Sardinien will, braucht ein ausgefülltes Formular und einen negativen PCR-Test.
Und wenn ich wieder nach Deutschland zurückkomme, hier einreise aus einem Risikogebiet, was vielleicht auch erst während meines Aufenthalts dort zum Risikogebiet erklärt wurde, was mache ich denn dann?
Also man kann den Urlaub abbrechen, man kann den aber auch einfach weiterführen. Das ist jedem selbst überblieben. Kommt natürlich auch auf den Reiseanbieter drauf an und wie flexibel man ist. Auch hier gilt immer noch und wieder, Pauschalreisende sind immer noch besser abgesichert als Individualreisende. Das hat Oliver Butler erzählt. Er ist der Reiseexperte von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Der Reiseveranstalter, der ist ja verpflichtet, mir ein Reisepaket, so wie vereinbart auch, zur Verfügung zu stellen und durchzuführen. Und kann er dies nicht, dann habe ich selbstverständlich meine Rechte, dass ich entweder minder oder vielleicht sogar gänzlich von der Reise zurücktreten kann. Und dann bin ich als Pauschalreisender etwas besser gestellt als ein Individualreisender, da der Individualreisende sich dann mit jedem Anbieter, wo er irgendwas gebucht und vereinbart hat, dann direkt auseinandersetzen muss.
Ja, aber eines ist für alle gleich bei Einreise aus einem Risikogebiet. Man muss in die 14-tägige Quarantäne oder eben in Deutschland sich testen lassen, um die Quarantäne mit einem Negativtest verkürzen zu können.
Genau, aber bis das Testergebnis da ist, muss man auf jeden Fall zu Hause bleiben. Und ab dem 1. Oktober ist ja die Covid-19-Reisewarnung für Staaten außerhalb der EU und des Schengen-Gebietes durch das Auswärtige Amt wieder aufgehoben. Dürfen wir dann wieder überall hinreisen auf der ganzen Welt?
Also theoretisch verbietet uns das Auswärtige Amt ja auch nicht. Ist dann halt einfach, dass wir Quarantäne haben, wenn wir wieder einreisen nach Deutschland. Das ist das Problem. Aber auf der anderen Seite werden wir vielleicht einfach nicht reingelassen ins Ausland. Also nach Israel dürfen wir nach wie vor nicht einreisen, in die USA. Nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Nach Thailand erst seit kurzem, seit 2 Tagen, gibt es das Langzeit-Touristenvisum. Da muss man mindestens 90 Tage bleiben und dann aber auch 2 Wochen in Quarantäne im Land bleiben. Und für Tansania muss man einen negativen Test vorweisen können. Also da sollte sich wirklich jeder über die Reisebeschränkungen des jeweiligen Reiselandes vorher informieren.
Wie geht dann das Auswärtige Amt weiterhin mit seinen Reisewarnungen um, so ab dem 1. Oktober?
Also das Auswärtige Amt hat angekündigt, dass sie wegen Covid-19 erstmal keine allgemeine Reisewarnung mehr aussprechen möchten. Das hat mir heute Oliver Butler erzählt.
Das Auswärtige Amt möchte die Lage nur noch punktuell betrachten und nicht mehr eine globale Reisewarnung aussprechen. Und die Tendenz ist nach dem Stand heute, wobei das kann sich ja nach den Geschehnissen, wie wir es gesehen haben, immer relativ schnell ändern, nur noch mit Reisehinweisen arbeiten möchte und nicht mehr mit Warnungen. Also das ist zwar immer noch der Hinweis auf eine besondere Lage in dem Land, aber keine offizielle Reisewarnung mehr, sodass ich aufgrund eines Hinweises nicht kostenfrei stornieren kann.
Also das ist vielleicht auch so eine Art Zugeständnis an die Reiseveranstalter. Trotzdem, wie auch Oliver Butler schon gesagt hat, künftige Reisewarnungen sind damit jetzt nicht ausgeschlossen. Das kann immer noch passieren. Also ich denke, man sollte einfach spontan bleiben, damit man sich am Ende nicht ärgert, dass vielleicht es wieder nicht geklappt hat mit dem Urlaub. Oder ja, sollte man sich vielleicht auch ganz genau absichern, dass am Ende nicht nur die Reise nichts wird, sondern vielleicht auch das ganze Geld, was man investiert hat, vielleicht auch noch verloren ist.
Was müsst ihr bei der Planung für den Herbsturlaub zum Beispiel beachten? Wie wir gehört haben, eine ganze Menge. Theresa Nehm war das zu den neuen und bald alten Reisewarnungen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hä? Ich habe doch gar nichts bestellt. Was ist denn da drin in diesem Paket, das da plötzlich vor meiner Tür steht? Eine Überraschung vielleicht für mich? Menschen weltweit bekommen dieses Jahr einfach so Pakete mit Waren zugeschickt, die sie nie gekauft haben. Wir haben vor einiger Zeit schon mal darüber berichtet hier in Deutschlandfunk Nova. Jetzt wird aber mehr und mehr klar, welche Masche dahinter steckt. Und ihr habt uns auch bei Instagram zum Beispiel geschrieben, dass ihr auch schon mal Päckchen bekommen habt, die gar keinen Absender hatten, die dann einfach so vor der Tür standen. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Marie Eickhoff, was steht denn dann da genau drauf?
Ja, im Prinzip gar nichts. Auf jeden Fall kein Absender. Du weißt nicht, woher das kommt. Wahrscheinlich kam es von Online-Händlern, die Brushing gemacht haben.
So, Brushing. Haben viele noch nie gehört. Was ist das?
Also es ist eine Technik, mit der vor allem kleine Online-Händler ihre Verkaufszahlen ein bisschen aufhübschen wollen. Brush bedeutet ja Pinsel und ich stelle mir das dann immer so vor wie einen fetten Puderpinsel, mit dem die Händler ihre Verkaufszahlen überpinseln. Du musst dir das in der Praxis so vorstellen, dass sie zum Beispiel ein Konto in deinem Namen erstellen, darüber dann was bestellen, es aber selbst bezahlen und bei dir kommt dann einfach nur das Päckchen an, von dem du dachtest, komisch, das habe ich doch gar nicht bestellt. Und für die Händler lohnt sich dieser Aufwand, weil sie dann im Ranking eines Onlinehandels steigen.
Also diese Rankings, von denen wir Kunden eigentlich gar nichts mitbekommen im Hintergrund, die?
Ja, im Hintergrund so interne Hitlisten von den Online-Shops. Aber wenn du zum Beispiel bei Amazon was suchst, dann werden dir bestimmte Produkte ja zuerst angezeigt. Das sind dann eigentlich diese Listen dahinter. Und diese Plätze ganz oben in der Liste wollen natürlich alle ergattern. Wer da steht, das wird meistens von Algorithmen berechnet. Ein Wert ist da zum Beispiel, wie viel haben die Händler verkauft. Und wenn der Wert hoch ist, dann wandern die Händler im Ranking weiter nach oben.
So, kann ich mich freuen, wenn ich so ein Paket bekomme? Also was sind das für Produkte, die die Händler dann verschicken? Lohnt es sich?
Geht so. Also meistens sind es keine riesigen Geschenke, sondern eher so Kleinigkeiten, die Händler dir da schicken. Irgendwas, was sie nicht so viel kostet. Über Instagram wurden uns ein paar lustige Beispiele geschickt. Ganz typisch sind so Sachen wie Handyhüllen, Sexspielzeug. Einer hat erzählt, dass sie Zahnpasta bekommen hat und wer anders Tee.
Ja, trotzdem ist das für die Händler Aufwand, diese Sachen zu verschicken, kostenlos das Ganze. Aber es lohnt sich?
Ja, auf jeden Fall. Ganz oben in diesen Ranglisten zu stehen, das ist eben besser als jede Werbung. Und meistens bleibt es auch nicht nur bei dem Paket, was sie verschicken. Das hat mir Mario Fischer von der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt erzählt. Er ist Experte für digitales Marketing und weiß, mit welchen Tricks die Online-Händler arbeiten, wenn sie sich ein Konto mit deinem Namen eingerichtet haben.
Manchmal lockt man sich danach dann auch nochmal ein und verfasst eine Kundenrezension. Natürlich immer mit vielen Sternen, 5 Sternen und schreibt, wie toll das Produkt ist. Davon kriegt natürlich der Besitzer gar nichts mit.
Viele Online-Händler faken also dann noch direkt eine Bewertung in deinem Namen für das Produkt, was in deinem Päckchen war. Denn gute Bewertungen sind ein zweiter wichtiger Faktor für die Rankings. Die findest du aber nur, diese Bewertung, wenn du die Kommentare zu dem Produkt gezielt nach deinem Namen durchsuchst.
Also findest du eine Bewertung von dir quasi, die du gar nicht geschrieben hast?
Das könnte passieren, wenn du die findest. Und andersrum gilt dann halt auch, den seriös aussehenden Kommentaren, den können wir als normale Nutzer eigentlich gar nicht mehr trauen. Mario Fischer sagt deshalb:
Es ist schon schwer, heute auf nicht gefakte Bewertungen zu treffen. Ist relativ selten.
Das fand ich schon eine ziemlich heftige Aussage, weil sich ja viele beim Online-Shoppen auf so Bewertungen und Rankings verlassen. Davon rät aber auch die Verbraucherzentrale ab. Besser ist wohl, die Produkte außerhalb des Internets zu vergleichen und dann online nur die besten Preise zu suchen.
Also vorsichtig sein und ob wir die Kommentare ernst nehmen, das können wir alle immer noch selbst entscheiden. Aber ob ich kostenlose Pakete bekomme, das kann ich nicht steuern, oder?
Nee, von denen wirst du einfach überrascht. Sie kosten dich nichts, das ist gut, aber sie können halt auch stören. Georg Trüber von der Verbraucherzentrale NRW hat mir von einem besonders harten Fall erzählt.
Einige Verbraucher, denen passiert das immer wieder. Es gab auch schon einen Fall, dass ein Kunde, der immer wieder solche Pakete bekommen hatte und der das überhaupt nicht wollte, der hatte versucht, diese Verschickung zu untersagen, ist aber vor Gericht da gescheitert.
Das Problem ist einfach, dass es so super schwierig ist, diese Händler zurückzuverfolgen. Selbst Amazon als Beispiel für einen großen Handel sagt wohl, ja, stimmt, das sind betrügerische Maßnahmen, aber mehr können sie anscheinend auch nicht machen.
Und was kann ich machen, wenn ich so ein Paket bekomme?
Das Päckchen und damit das Produkt darin ist ja kostenlos für dich. Das ist praktisch. Du darfst es also behalten, sagt Georg Trüber.
Ich darf das Produkt da drin nutzen, ich darf es verschenken oder ich kann es auch entsorgen. Das sind so die 3 Möglichkeiten, die man hat.
Meistens sind die Sachen innen drin, wie gesagt, nicht so viel wert, aber immerhin kostenlos.
Kostenlose Päckchen verschicken und damit die Verkaufszahlen aufpimpen, aufbrushen. Diese Technik von Online-Händlern heißt eben Brushing. Marie Eickhoff aus dem Update-Team hat uns gesagt, was genau dahinter steckt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bis ins Jahr 2000, also bis gerade mal vor 20 Jahren, wurden Homosexuelle in der Bundeswehr systematisch diskriminiert. Da wurden die Männer zum Beispiel nicht befördert oder früh in den Ruhestand versetzt. Viele der Betroffenen leiden darunter noch heute. Das alles steht in einer neuen Studie, die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU gerade in Berlin vorgestellt hat. Zwischen Tabu und Toleranz heißt diese Studie und sie ist mehr als 360 Seiten lang. Darüber spreche ich jetzt mit Ann Sandmeier aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion an. Wer hat denn diese Studie gemacht?
Ja, gemacht hat, die haben diese Studie Forschende vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, also die Bundeswehr, und zwar im Auftrag des Verteidigungsministeriums. Und für die Studie wurde der Umgang mit Homosexuellen beim Bund untersucht, und zwar ab dem Jahr 1955 bis zum Jahr 2000. Dazu muss man wissen, Homosexuelle, das heißt in diesem Fall schwule Männer, denn erst seit 2001 dürfen Frauen ja wirklich beim Bund erst dienen. Deshalb spielt das Thema nur ganz untergeordnet eine Rolle, und für die Studie haben die Forschenden mit Betroffenen gesprochen, interne Papiere vom Verteidigungsministerium ausgewertet und von Truppendienstgerichten. Denn die haben oft über die Karriere bzw. das Karriereende von Schwulen bei der Bundeswehr entschieden.
Und unterm Strich steht dann da, für homosexuelle Männer war Karriere machen beim Bund bis zum Jahr 2000 quasi unmöglich?
Genau, richtig. Also bis 1979 wurden Schwule direkt ausgemustert, und wer trotzdem beim Bund war, der hatte keine Chance, zum Beispiel Vorgesetzter oder Ausbilder zu werden. Die Studienmacher, die schreiben dazu, gleichgeschlechtliche Orientierung galt in der Bundeswehr bis zur Jahrtausendwende als Sicherheitsrisiko und machte eine Karriere als Offizier oder Unteroffizier unmöglich. Die Forschenden, die beschreiben zum Beispiel den Fall eines Hauptmanns, der noch in den 80er Jahren als Kompaniechef abgelöst wurde, weil rauskam, dass er schwul war. Der durfte danach keine Uniform mehr tragen und keine Kaserne mehr betreten. Und die Folge von all dem war, so die Studienmacher, dass es vielen Betroffenen psychisch sehr schlecht ging, weil sie ständig in der Angst gelebt haben, von heute auf morgen zum Beispiel ohne Job dazustehen.
Aber diese Zahlen, die du nennst, diese Jahrzehnte, also bis in die 80er rein, wie konnte das alles so lange möglich sein?
Ja, bis zum Jahr 69 waren homosexuelle Handlungen in Deutschland nach Paragraph 175 ja noch strafbar. Und wer nach diesem Paragraphen verurteilt wurde, so die Forschenden, der hat auch quasi direkt hinterher noch eine Anklage vom Wehrdisziplinaranwalt bekommen und eine Verurteilung durch die Truppendienstgerichte. Und auch nachdem der Paragraph dann geändert war, ging die Diskriminierung weiter, denn da gab es noch so eine Art Schlupfloch. Sexuelle Handlungen von Soldaten waren nämlich weiter ein Vergehen, wenn es einen dienstlichen Bezug gab. Und hatten zum Beispiel zwei Soldaten eine sexuelle Beziehung, also privat, und das hatte auch dienstlich überhaupt nichts miteinander zu tun, dann hat das ausgereicht, um diesen ganzen Mechanismus in Gang zu setzen.
Und wann hat sich dann daran was geändert?
Ja, wirklich besser wurde das alles ab dem Jahr 2000. Da zu diesem Schluss kommt diese Studie, und zwar unter dem damaligen Verteidigungsminister Rudolf Scharping. Damals wurde der entsprechende Erlass dann nämlich aufgehoben. 98 hatte ein Oberleutnant, der seinen Posten auch räumen musste, Verfassungsbeschwerde eingelegt. Und Rudolf Scharping hat dann kurz danach ein Papier rausgegeben, in dem es heißt, Homosexualität stellt keinen Grund für Einschränkungen hinsichtlich Verwendung oder Status und somit auch kein gesondert zu prüfendes Eignungskriterium dar.
Was sagt denn die heutige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer dazu? Die hat ja vorhin die Studie in Berlin vorgestellt.
Ja, genau. Die hatte sich schon im Vorfeld bei den Betroffenen entschuldigt und gesagt, dass sie die damalige Praxis sehr bedauert. Also das ist für sie schon länger ein Thema. Und auch vorhin bei der Präsentation der Studie, da hat sie das nochmal wiederholt und hat auch gesagt, dass die Haltung der Bundeswehr falsch war. Und außerdem hat sie wieder angekündigt, die Soldaten zu entschädigen. Wie genau, das ist aber noch unklar. Den konkreten Gesetzentwurf, den hat sie nämlich noch nicht vorgestellt.
Ann Sandmeier, vielen Dank. Bis ins Jahr 2000 wurden homosexuelle in der Bundeswehr systematisch diskriminiert. Das steht in einer neuen Studie, die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer gerade vorgestellt hat. Und wie ist das heute als schwuler Mann, als lesbische Frau oder als Transmensch in der Bundeswehr? Wir sprechen drüber mit Sven Behring. Er ist 25 Jahre alt, selbst schwul und Leutnant bei der Bundeswehr. Und er ist Vorsitzender des Vereins Queer BW, der die Interessen von queeren Menschen in der Bundeswehr vertritt. Grüß dich, hallo.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Du bist seit 7 Jahren jetzt bei der Bundeswehr. Welche Erfahrungen hast du denn zum Beispiel gemacht, bei denen du sagen würdest, das war nicht in Ordnung, das war vielleicht sogar diskriminierend?
Also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich mich in der Bundeswehr sehr wohlfühle und grundsätzlich viele positive Erfahrungen gehabt habe. Aber in einer Organisation mit über 260.000 Mitarbeitenden kommt es natürlich vor, dass auch der ein oder andere Vorfall mal passiert. Und so erinnere ich mich an einen Spieß. Das ist ein Innendienstfeldwebel, der sich um die Verwaltungssachen kümmert, der bei der Unterkunftsvergabe zu meinen zukünftigen Kameraden von der Unterkunft gegangen ist und unter anderem erzählt hat, dass ich homosexuell bin.
Und wie hat er das gemacht? Also eigentlich geht die anderen das ja erstmal nichts an, ne? Also eigentlich ist es ja deine Sache, wie du lebst. Was war die Geschichte dahinter?
Ich musste schon eine ganze Weile diskutieren, damit ich eine Unterkunft bekomme. Das hatte sich dann aber geklärt. Und es war so, dass ich mir sozusagen zukünftig ein Bad mit einem anderen Soldaten teilen musste. Und zu dem ist er wohl gegangen und hat gesagt, er hätte 2 schlechte Nachrichten für ihn. Er kriegt einen Stubennachbarn und schwul ist er auch noch. Das war für mich natürlich ein ganz schöner Schock. Ich bin damals auch nicht so offen mit dem Thema umgegangen. Er wusste das. Und ich finde, ich gebe dir vollkommen recht, die sexuelle Orientierung spielt im Dienst keine Rolle. Aber vor allem ist es von jedem die eigene Entscheidung, wann und wie er das jemandem sagen möchte. Und das habe ich dann auch dem Spieß in einem späteren Gespräch gesagt.
Ich habe von einem Spruch gelesen, der heißt, 81 Zentimeter sind Fahnenflucht, 79 Zentimeter sind schwul. Was bedeutet dieser Spruch?
Das hat mit dem Formaldienst in der Bundeswehr zu tun und die Bundeswehr liebt Genauigkeit und natürlich auch genaue Abstände. Und wenn wir in Formation marschieren, hat man eben 80 Zentimeter Abstand zu halten. Und es ist ein alter Spruch, den man aber auch bis heute noch in Einzelfällen mal zu hören bekommt, der eben darauf pochen soll, dass man ja die richtigen Abstände einhält und das aber eben mit einem ziemlich unterklassigen Vergleich zur Homosexualität sieht.
Also 81 Zentimeter, dann bist du schon zu weit weg von deinem Partner. vor dem Vorgänger, genau, und begehst quasi Fahnenflucht, hahaha, witzig, und 79 Zentimeter, da bist du zu nah dran, da bist du ja schon schwul sozusagen.
Genau, das trifft's.
Glaubst du, solche Sprüche und Diskriminierungen hängen auch damit zusammen, dass die Bundeswehr ja so männerdominiert ist, weil nur 12% der Bundeswehr-Soldaten und Soldatinnen sind Frauen? Also es gibt so eine Art Macho-Kultur?
Ich denke, es hängt viel damit auch zusammen, welches Bild wir selbst von der Bundeswehr haben und welche Ansprüche junge Menschen selber an sich setzen, wenn sie zur Bundeswehr kommen. Und natürlich, das Bild der Bundeswehr ist ein Testosteronhaufen von Männern. Und mit den Ansprüchen geht natürlich dann auch jeder neu eingestellte Soldat rein und versucht sich vielleicht auch selbst in einem gewissen Maße zu erfüllen. Und da muss eben das BMVG auch einsetzen und muss von Anfang an zeigen, dass die Bundeswehr ein offener Arbeitgeber ist, der nicht männlich, weiß und heterosexuell sind, sondern dass Frauen, Homosexuelle und MigrantInnen oder Personen mit Migrationshintergrund genauso selbstbewusst in unseren Streitkräften dienen.
BMVG ist?
Das Bundesministerium der Verteidigung.
Hat sich in den vergangenen Jahren was getan? Siehst du auch positive Entwicklungen zu einem offeneren Klima bei der Bundeswehr?
Ja, auf jeden Fall. Wenn wir das in Verhältnis setzen, dass vor 20 Jahren Homosexualität noch ein Eignungs- oder besser ein Ausschlusskriterium in den Streitkräften für eine Karriere war, hat sich natürlich viel bewegt. Nicht zuletzt vor 3 Jahren der Workshop Sexuelle Orientierung und Identität von der Ministerin von der Leyen, die das erste Mal ein offenes Bekenntnis der Führung zu den Rechten von queeren Angehörigen in der Bundeswehr gesetzt hat.
Und was sagst du, was muss sich noch ändern?
Die Probleme in der Bundeswehr sind aktuell vor allem lokal zu verortet. Das heißt, es gibt bei einer Organisation von 260.000 Mitarbeitenden natürlich einzelne Menschen, die dem Thema nicht sensibel gegenüber offenstehen. Und sie sind der Meinung, dass es eben eine verpflichtende Ausbildung geben muss, die jeden erreicht, gerade auch die Standorte oder die Personen, die eben dem Thema noch nicht offen gegenüberstehen.
Und entwickelt sich was in die Richtung? Also hast du Hoffnung, dass da noch was passiert?
Wir sind sehr gut vernetzt. Wir sind auch im stetigen Austausch. Wir haben Termine beim Generalinspekteur, bei der Werbeauftragten oder bei der Ministerin selbst und werden dementsprechend auch weiterhin für diese Themen kämpfen. Die aktuellen Entwicklungen auch im Bereich Rehabilitierung zeigen, dass das Bundesministerium zumindest dem Thema mit offenen Augen gegenübersteht und auch weiter etwas verändern möchte an der Kultur.
Leutnant Sven Behring vom Verein Queer BW. Danke dir. Alles Gute.
Ja, vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hecken sind großartig. Vögel können drin nisten. Auf dem Feld verhindern sie die Bodenerosion. Und wer ein Einfamilienhaus hat, der kann sich vor neugierigen Blicken der Nachbarn mit einer Hecke schützen. Hecken haben aber noch weitere Funktionen. Sie helfen beim Klimaschutz, denn Hecken speichern sehr viel klimaschädliches CO2. Am Thünen-Institut für Agrarklimaschutz in Braunschweig, da läuft dazu gerade eine Untersuchung. Und was die Leute dort rausfinden wollen, das hat sich Deutschlandfunk-Nova-Reporter Martin Krinner heute angeschaut.
Wir wollen hier die unterirdische Biomasse bestimmen, das heißt die Wurzeln, denn die speichern sehr viel Kohlenstoff und das ist klimarelevant und wir wollen bestimmen, wie viele Wurzeln das sind und das hat bisher niemand gemacht und wir wissen jetzt auch, warum das noch niemand gemacht hat. Es ist nämlich wirklich harte Arbeit und stachelig und dreckig.
Für Hecken braucht man schweres Gerät. Zumindest dann, wenn man es genau wissen will. Axel Donn und Sophie Drexler vom Thünen-Institut für Agrarklimaschutz in Braunschweig zerlegen hier gerade einen Knick. So nennt man in Norddeutschland die alten, sehr dichten Hecken, die auf einem Wall zwischen zwei Feldern wachsen. Naja, und zerlegen ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Sie untersuchen ihn. Das heißt, sie hacken Äste ab, graben Wurzeln aus, tragen Zweige zusammen. Und das alles, um herauszufinden, wie viel CO2 in einer solchen Hecke gespeichert ist.
Ja, also in der Biomasse und im Boden von Hecken werden eben verglichen mit zum Beispiel angrenzenden Ackerflächen größere Mengen organischen Kohlenstoff gespeichert. Und das bietet eben Potenzial, durch die Anpflanzung von Hecken auf Ackerflächen langfristig CO2 zu binden. Und bislang gibt es aber eben sehr wenige Studien, die untersucht haben, wie groß dieser Effekt genau ist. Und das war so ein bisschen der Hintergrund dieses Projektes, damit wir uns genau anschauen können und genau quantifizieren können, wie dieser Klimaschutzeffekt aussehen kann, wie viel Kohlenstoff da gespeichert werden kann.
Während es in manchen Regionen noch recht viele Hecken mitten in der Landschaft gibt, waren sie in anderen Teilen Deutschlands vielen Bauern eher ein Dorn im Auge. Wer mit großen Traktoren, riesigen Mähdreschern und breit ausladenden Gurkenfliegern auf den Feldern unterwegs ist, den stören Hecken eben. Im Zuge der Flurbereinigung sind deswegen schon vor Jahrzehnten viele verschwunden. Sophie Drexler würde dagegen jetzt gerne wieder mehr Hecken sehen.
Wichtig ist da vor allem der Aspekt, dass Hecken langfristig sind, eine langfristige Klimaschutzmaßnahme, weil Hecken eben geschützte Landschaftselemente sind und dadurch der Kohlenstoff, der einmal in der Hecke angereichert ist, nicht so schnell wieder verloren gehen kann.
Das heißt, wenn ein Landwirt zum Beispiel Mais oder Zuckerrüben anbaut, also zwei Pflanzen, die angeblich ganz hervorragend fürs Klima sein sollen, weil sie sehr viel CO2 in ihrer Biomasse einlagern, dann ist der Kohlenstoff darin nur für kurze Zeit gespeichert. Wenn der Zucker nämlich gegessen wird oder der Mais verfüttert und die Pflanzenreste in einer Biogasanlage vergoren werden, dann kommt das CO2 ja wieder zurück in die Atmosphäre. Sophie Drexler hat dagegen mal überschlagen, wie die Bilanz für eine Hecke aussieht. Und dabei kommt sie zu einer deutlich besseren Bilanz.
Da kommen wir zu einem Ergebnis, dass die Neuanpflanzung von 67 Meter Hecke auf einem Ackerstandort dem mittleren jährlichen Treibhausgasausstoß einer deutschen Person entspricht. Das ist jetzt so eine erste Schätzung, die wir durch die laufenden Untersuchungen noch konkretisieren wollen. Sie zeigt eben aber schon das Potenzial, dass Hecken eben einen Teil zum Klimaschutz beitragen können und zum Beispiel unvermeidbare Emissionen aus der Landwirtschaft kompensieren.
Und dazu kommen noch die vielen anderen Vorteile einer Hecke. Sie bieten Lebensraum für eine Menge Tiere, für Insekten, Vögel, Eidechsen und kleine Säugetiere wie Igel oder Kaninchen. Bestimmte Pflanzen, Kräuter oder kleine Stauden siedeln sich bevorzugt in Hecken an. Im Sommer, wenn es heiß und staubig ist, dann halten sie die Feuchtigkeit im Boden. Sie fördern die Taubildung und verhindern, dass der Wind den Boden wegbläst. Und im Winter bieten sie Schutz vor Schneeverwehungen.
Das heißt, durch die Anpflanzung von Hecken habe ich nicht nur den Klimaschutz, sondern kann eben auch diese anderen positiven Effekte mitnehmen.
Tja, und dafür würde ich sagen, macht man sich doch ganz gerne mal die Hände schmutzig.
Richtige Feldarbeit, harte Arbeit und ganz schön stachelig alles hier.
67 Meter Hecke für jeden von uns in Deutschland pro Jahr. Das macht übrigens 5,6 Millionen Kilometer Hecke pro Jahr in etwa. Also 140 Mal um die Erde herum Hecke pro Jahr.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gestern, da haben wir hier in Deutschlandfunk Nova über die Schifffahrt als CO2-Schleuder gesprochen. Fast 3% am weltweiten Gesamtvolumen von CO2-Emissionen machen die Schiffe aus. Das ist allerdings sehr wenig im Vergleich zum Straßenverkehr, denn der produziert 6-mal so viel CO2 pro Jahr. Die Politik, die kann uns da alle etwas anschubsen, vielleicht etwas weniger Auto zu fahren, das Autofahren unattraktiver machen oder Anreize für schadstoffärmere Autos schaffen. Und heute hat dazu der Bundestag über Änderungen bei der Kfz-Steuer entschieden. Was dabei rausgekommen ist, besprechen wir jetzt heute Abend mit unserer Korrespondentin in Berlin, Nadine Lindner. Nadine, was würdest du sagen, ein guter Tag fürs Klima, ein schlechter für die Autoindustrie?
Also ich würde schon sagen, dass es heute ein guter Tag für die Umwelt ist. Aber ich mache ein großes Fragezeichen daran, wie viel dazu eigentlich die Reform der Kfz-Steuer beiträgt. Ich habe das Gefühl, ein paar andere Dinge, die heute im Bundestag auf der Tagesordnung standen, im Rahmen dieser Nachhaltigkeitswoche, die sich der Bundestag ja verordnet hatte, die sind wesentlich effektiver. Also zum Beispiel Verbot von bestimmten Einwegplastikgeschichten, die sind heute beschlossen worden. Und auch Modernisierungen zum Beispiel für Wohnungseigentümer, die sich dann einfacher eine Ladebox in den Keller bauen können. Ich denke, das sind Punkte, die werden wesentlich mehr zum Umweltwohl beitragen als diese Kfz-Steuerreform.
Okay, aber welche Änderungen sind das jetzt konkret bei der Kfz-Steuer, die da angegangen werden?
Also die Abstimmung steht für 22 Uhr auf dem Plan. Deswegen ist das alles noch so ein bisschen unter Vorbehalt. Ich sehe allerdings auf jeden Fall eine feste Mehrheit. Ich gehe davon aus, dass das heute so beschlossen wird. Und da ist ein Kernpunkt drin, dass alle Pkw, die unter einer bestimmten Abgasausstoßgrenze liegen, finanziell entlastet werden sollen. Diese Grenze liegt bei 95 Gramm CO2 pro Kilometer. Die sollen dann weniger bezahlen. Und es gibt so eine Auflistung. Daraus geht hervor, dass das ungefähr 30 Euro im Jahr sind, die diese Autos preiswerter werden. Das Problem ist allerdings, 30 Euro, das ist ja eigentlich wirklich nur ein Klacks. Das gilt für Benziner, gilt für Diesel, gilt leider nur für Neuzulassungen. Und ich glaube, dass diese Steuererleichterung nicht so eine riesen Lenkungswirkung, ist das Zauberwort, entfalten werden, weil das Problem ist, dass viele Autos eigentlich auf den deutschen Straßen unterwegs sind, die noch ganz andere CO2-Ausstoßnormen haben. Und da ändert sich gar nicht viel. Die werden so schnell nämlich gar nicht teurer.
Hm. Aber ein bisschen teurer könnte es für die Fahrzeuge werden, die wirklich viel CO2 ausstoßen. Da geht es um, ich sag mal, 100, manchmal sogar 200 Euro. Und da ist eben die Frage, wird das ein Q7 GLS, X5 oder Cayenne-Fahrer abschrecken? Oder sagt er, 100 Euro mehr im Jahr, I don't care?
Also da habe ich ehrlich gesagt wirklich große Zweifel. Also wer sich Autos dieser Preisklasse kauft, der wird sich kaum abschrecken lassen. Es gibt jetzt hier unterschiedliche Berechnungen, wie viel es teurer werden könnte. Es gibt eine Berechnung, dass sich die Kfz-Steuer pro Jahr im Schnitt um 15,80 Euro verteuert, also knapp 16 Euro. Bei vielen Autos ändert sich überhaupt nichts. Deutschland hat im Vergleich noch relativ geringe CO2-basierte Kfz-Steuern. Das ist eine Studie, die das sogenannte FÖS, das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, noch durchgeführt hat. Und da fällt auch das Urteil ziemlich vernichtend aus. Da wird nämlich gesagt, das ist viel zu wenig ambitioniert, um da wirklich wirtschaftlichen Druck aufzubauen, weil diese Neuwagen 70.000, 80.000 Euro kann man da locker lassen. Und auch die Erleichterungen von 30 Euro für sehr CO2-freundliche oder sparsame Autos, das macht den Kohl dann am Ende auch nicht fett, weil es gibt kaum Benziner, die unter 95 Gramm pro 100 Kilometer liegen. Das heißt, man ist da eigentlich schon bei einem Elektroauto oder auch bei einem Hybrid. Und da sind die Preise natürlich halt auch gesalzen.
Absolut. Was ist denn mit der Kfz-Steuer für reine Elektrofahrzeuge? Die ist ja im Ausland zum Teil komplett kostenlos.
Ja, wobei das hier natürlich in Deutschland auch ist, reine Elektrofahrzeuge. Das ist auch Teil dieser Änderungen, die jetzt in dem Gesetz heute Abend dann beschlossen werden sollen, dass für die kommenden 10 Jahre eine Steuerbefreiung für reine Elektroautos vorliegt. Also da kann man sich dann natürlich freuen. Mhm. Hinzu kommen natürlich die relativ großzügigen Förderungen, die es gibt, bis zu 9.000 Euro. Förderungen auch für gebrauchte E-Fahrzeuge. Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, denn viele Privatmenschen, das ist bei Benzin und Diesel nicht anders, die kaufen sich nicht unbedingt Neuwagen, sondern setzen eher auf Gebrauchte. Von daher ist es wichtig, auch dort den Kauf anzureizen. Und über dieses Wohneigentumsgesetz, was zum Beispiel die private Ladeinfrastruktur verbessern soll, da hatte ich ja eben schon gesprochen, das steht heute nämlich auch noch auf der Tagesordnung des Bundestags.
Noch ganz kurz, gibt es Reaktionen heute zum Beispiel von Umweltverbänden zu den geplanten Neuerungen?
Ja, es gibt mehrere Reaktionen. Ich habe mal zwei rausgesucht. Greenpeace hat sich dazu geäußert. Da braucht man nicht viel Fantasie. Die sind überhaupt nicht begeistert. Da sagt man, naja, niemand lässt sich durch eine Handvoll Euro im Jahr vom Kauf von so einer CO2-Schleuder abhalten. Interessant finde ich allerdings, dass sich auch der ADAC geäußert hat, also eigentlich Autofahrer-Lobbyverband. Und der hat gesagt, das ist nur ein erster Schritt. Und perspektivisch müssen wir viel konsequenter die Kfz-Steuer am CO2-Ausstoß ausrichten, um dann diese Lenkungswirkung zu erzielen. Und das finde ich tatsächlich schon interessant, dass sich auch der ADAC so äußert und sagt, naja, war jetzt mal irgendwie ein ganz netter Anfang, aber reichen tut's nicht.
Nadine Lindner im Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio über die Reform der Kfz-Steuer, die heute im Bundestag beschlossen wird.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.